Herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 von Lebenszeichen, dem Podcast der Mariengemeinde. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mit mir am Tisch sitzt Simon Hillebrecht, Pastor unserer Gemeinde. Hallo Simon, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Moin, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Mir gegenüber sitzt wieder Eike Schäfer, immer noch Mitglied unseres Presbyteriums und momentan verantwortlich für alles, was mit Jugend und Technik zu tun hat. Eike, schön, dass du da bist.
Hallo. Wir sitzen aber nicht nur zu zweit hier, Simon, sondern haben wieder einen Gast eingeladen. Diesmal Michael Krause, Superintendent unseres Kirchenkreises. Hallo Michael, schön, dass du gekommen bist und dabei bist.
Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich, dabei zu sein.
Bevor wir in den Sonntag einsteigen und du vielleicht nochmal, Michael, so ein bisschen erzählst, was du machst und was überhaupt ein Superintendent ist. Simon, vielleicht magst du nochmal kurz ein bisschen auf unsere Fragen antworten, die wir bekommen haben. Sie haben uns ganz, ganz viele E-Mails geschickt, darüber haben wir uns sehr gefreut und hören Sie bitte damit nicht auf. Aber eine häufige Frage war, warum gibt es bei einem Podcast denn eigentlich kein Bild? Beziehungsweise, wo ist das Bild geblieben, bekamen die E-Mails. Vielleicht kannst du da kurz drauf antworten und einmal erzählen, wie die Zukunft jetzt in Corona-Zeiten in unserer Gemeinde aussieht, wo wir dann ja doch bald wieder Gottesdienste feiern können.
Ja, warum gibt es kein Bild bei einem Podcast? Das hat viele Gründe. Tatsächlich liegt es in der Natur der Sache Podcast, dass es ein Gespräch mit mehreren Teilnehmern ist, das nur als Audio aufgenommen wird und dabei gibt's kein Video. Das fanden wir eine gute Sache, weil es einfacher in der Vorbereitung und Durchführung ist. Andererseits waren wir auch alle nicht beim Friseur. Also der Podcast bietet uns die Möglichkeit, unsere lange Corona-Mähne quasi nicht der Weltöffentlichkeit präsentieren zu müssen, sondern man kann uns einfach lauschen und die Stimmen lassen sich ja auch in Corona-Zeiten ölen, wenn man gerade nicht völlig heiser ist. Genau, Eike, du hast es schon gesagt, wir sind in der zweiten Folge von unserem Podcast. Wir machen das, so haben wir beschlossen, so alle 2 Wochen und schauen mal, wohin uns die Reise führt. Wir probieren immer noch mit Form und Inhalt ein bisschen herum. Das heißt, es kann sich ab und zu vielleicht im Ablauf und in den Elementen des Podcasts hin und wieder was ändern. Ich glaube, fleißige Zuhörer unseres letzten Podcasts werden in diesem schon feststellen, dass wir einige Sachen vielleicht ein bisschen anders machen. Die Erprobungsphase bedeutet aber auch, dass Sie mit Ihrem Feedback nach wie vor gefragt sind. Schicken Sie uns das also gerne, am liebsten per Mail. Ich glaube, die Mailadresse ist immer noch gemeinde@marienkirche-herford.de, oder?
Genau.
Genau.
Weiter mit dem Werbeblock für uns.
Genau, weiter mit dem Werbeblock. Genau. Das Wichtigste, was Sie mich fragen per Mail und per Telefon und auf der Straße ist, wie geht's eigentlich weiter mit dem nächsten Gottesdienst? Genau, Sie haben es alle aus den Medien wahrscheinlich mitbekommen. Es gibt Regelungen, die es uns erlauben, unter bestimmten Voraussetzungen wieder Gottesdienste zu feiern. Nächste Woche, also am 10. Mai, ist es bei uns soweit. Wir starten wieder mit einem normalen Gottesdienst in Anführungszeiten bei uns in der Marienkirche unter strengen Hygieneauflagen. Dazu aber dann mehr. Aber nicht morgens, sondern abends wird dieser erste Gottesdienst sein, um 18 Uhr.
Aber es ist ein besonderer Gottesdienst.
Es ist ein besonderer Gottesdienst, auf jeden Fall. Das Pfarrer-Ehepaar Wagner stellt sich nämlich vor. Die bewerben sich ja auf unsere beiden Pfarrstellen und wir sind alle schon sehr gespannt auf ihren ersten Gottesdienst hier. Also kommen Sie alle fleißig, aber wenn es nicht geht, wenn Sie nicht kommen können, dann nehmen wir den Gottesdienst zumindest in Teilen auf und stellen ihn wieder auf unsere Homepage. Da kann man ihn dann auch nochmal anschauen. Und wir sind so gespannt auf die beiden, dass wir sie auch gleich zum nächsten Podcast eingeladen haben, muss man sagen. Der erscheint darauf die Woche, also am 17., glaube ich.
Genau, zu Rogate.
Genau, zu Sonntag Rogate. Da sind die beiden hier und wir können ihnen auch noch einmal zuhören. Und das Letzte, was wir gefragt werden, die Videoandachten hören wir fürs Erste leider wieder auf. Wir wissen, dass sie super ankommen und wir haben von ihnen wahnsinnig viele tolle Rückmeldungen bekommen. Und würden sie gerne fortsetzen, aber uns fehlt leider einfach die Zeit. Aber wir haben im Presbyterium beschlossen, dass es zu besonderen Anlässen wie beispielsweise hohen Feiertagen noch Videoandachten geben wird. Und darauf freuen wir uns und Sie hoffentlich auch.
Genau. Und wir haben ganz, ganz viele tolle Gäste, die in der nächsten Zeit noch kommen werden. Ich werde es noch nicht verraten.
Nein, auf gar keinen Fall.
Aber es haben schon einige spannende Leute zugesagt. Da dürfen wir uns, glaube ich, auch alle sehr drauf freuen.
Genau, ich glaube, das war alles für den Werbeblock, /Abkündigung.
Genau.
Vergessen haben wir nichts.
Nö, aber unser heutiger Gast, Michael, du bist Superintendent des Kirchenkreises. Viele wissen sicherlich, was der Superintendent macht oder was das ist, aber vielleicht beschreibst du trotzdem nochmal so deine Aufgaben oder was dein Alltag ist.
Manchmal weiß man selber gar nicht genau, was ein Superintendent, also ich weiß es manchmal gar nicht genau, was ich da so mache und tue. Ich bin im Grunde ja auch Pastor, und aber dann in der Aufgabe, die Leitung des Kirchenkreises irgendwie mitzugestalten. Ich bin also für den Rahmen des Ganzen da, für die 25 Kirchengemeinden und die, glaube ich, 56 Kitas und 2 Schulen haben wir. Das muss ja alles irgendwie am Laufen sein. Das mache ich jetzt nicht irgendwie alleine, aber ich kümmere mich darum, dass das wirklich am Laufen bleibt, auch jetzt in der Corona-Zeit. Eigentlich bin ich viel in Gemeinden unterwegs, also mit Jubiläumsfeiern oder Einführungen und anderen Dingen, die in Gottesdiensten auch stattfinden. Das geht jetzt oder ging in den letzten Wochen ja auf keinen Fall und wird, was diese Veranstaltung angeht, auch eine ganze Zeit noch nicht gehen. Gottesdienste wohl, ja, habt ihr ja gerade schon auch gesagt, aber eben diese großen festlichen Gottesdienste werden wir eine ganze Zeit nicht erleben. Damit ist ein ganzer Teil meines Alltags auch verändert tatsächlich, obwohl so ganz anders ist es gar nicht. Ich habe jetzt jede Woche eigentlich irgendetwas mit einem Gottesdienst oder einer Andacht zu tun, in ganz anderer Form. Mal auf YouTube, mal jetzt im Podcast, mal abgefilmt in ganz bei einer anderen Gemeinde. Also das ist total spannend und fordert mich raus, weil ich merke, die Technik ist richtig gut und das macht auch richtig Spaß. Und man erreicht damit tatsächlich viele Menschen, die sonst gar nicht so zur Kirche kommen. An sich sitze ich jetzt jeden Tag, und das geht echt auf den Rücken, bei vielen Videokonferenzen in allen Zusammenhängen. Das ist neu, aber eine gute Art, und man kann tatsächlich gut da zusammenkommen, wenn man sich dann alle miteinander auf dem Bildschirm sieht, und da sieht man tatsächlich die fortgeschrittene Haarlänge, dann ist das auch eine gute Form des Zusammenkommens, und man kann tolle Absprachen treffen, und dann bin ich wieder für das da, wo ich eigentlich auch meine Aufgabe drin sehe, nämlich den Rahmen mitgestalten zu dürfen.
Ich habe mal eine Frage, die mich privat sehr interessiert. Ich komme ja eigentlich aus der Landeskirche Hannover. Mhm. Und wenn ich da so ein bisschen an die Superintendentin aus meinem ehemaligen Kirchenkreis denke, die war auch direkte Vorgesetzte der Pastoren mit Weisungsrecht und allem drum und dran. Jo. Wie ist das denn hier?
Oh ja, das ist auch sehr ähnlich. Genau. Also das macht die Rolle ein bisschen schwierig. Ich bin einerseits der Dienstvorgesetzte der Pfarrerinnen und Pfarrer. Und gleichzeitig auch, so steht es in der Ordnung, auch drin in der Kirchenordnung, für die Seelsorge an ihnen zuständig. Das ist etwas, das unterscheidet auch das Westfälische Amt des Superintendenten von manchen anderen Landeskirchen. Da sind so Kombinationen drin, die man manchmal schwer auseinanderhalten kann. Also der Superintendent Westfalen darf, und das ist anders als in Hannover, ich bin auch für Ordinationen etwa zuständig. Dort gibt es ja die Landessuperintendentinnen und Landessuperintendenten, die jetzt das dann machen.
Bischof, die haben es ja jetzt umgetauft.
Genau, die heißen jetzt auch nochmal anders, damit das auch irgendwie noch höher ist. In der Westfälische Superintendent in seinem Amt oder die Westfälische Superintendentin, die haben tatsächlich echt eine Menge bei sich, und gerade auch die Sorge, wie geht es den Kolleginnen und Kollegen im Pfarramt, aber auch den Jugendreferentinnen und Jugendreferenten, an die bin ich eigentlich direkt gewiesen, aber auch an die ganzen Mitarbeitenden im Kirchenkreis arbeiten, 1400 Leute circa. Die haben einen Arbeitsvertrag mit uns, und ich bin letztlich für ganz viele von denen der Dienstvorgesetzte.
Ja, also kurz gesagt, du achtest darauf, dass alles läuft und Leute wie ich keinen Quatsch machen.
Ja, nein, also die Sorge, ich finde Quatsch sogar ganz gut gelegentlich, ehrlich gesagt.
Deine Worte in Gottes Ohr, ja.
Es geht jetzt offensichtlich auch über Sender, deswegen ist das ein bisschen schwierig.
Das heißt, du sprichst dann regelmäßig mit allen Pastoren und klingelst dann überall durch. Wie findest du im Moment die Lage so zu Corona-Zeiten im Kirchenkreis? Was ist das Bild, was sich im Moment abzeichnet?
Ja, genau. Das passiert viel am Telefon, weil dann auch einfach nachfragen. Jetzt ist ja viel zu regeln. Was machen wir mit den Beerdigungen? Wie ist das mit der Menge der Menschen, die da kommen darf? Wie sieht das aus mit Mund-Nasen-Schutz? Darf man singen? Wie kann der Posaunenchor spielen? Also ständig irgendwie doch nachfragen. Das ist aber gut. Das macht mir auch große Freude, dass wir da einfach in einem echt guten Netz unterwegs sind und uns da gut austauschen können. Jetzt dieser Woche haben wir tatsächlich das erste Mal jetzt nach Ostern versucht, mit einer Videokonferenz auch mit den Pastorinnen und Pastoren, zumindest mit einigen von ihnen, immerhin waren es 25, nämlich der Zahl der Gemeinde entsprechend, zusammenzukommen und zu fragen, wie war es denn bei euch in der letzten Zeit? Was habt ihr an besonders schönen Dingen auch erlebt? Das war gut. Simon war selbst ja dabei. Mhm. Wir haben ausgetauscht vom Glockengeläut am Abend und dem Beten, das man zu Hause dann ja macht, bis hin zu den neuen Formen, die entwickelt werden. Für uns sind das ja wirklich oft neue Formen in den Gemeinden. Und ich fand diese Runde, wir haben uns über eine Stunde erzählt, einfach gegenseitig erzählt, was war. Das fand ich richtig cool.
Voll schön. Das klingt echt gut. Aber, lieber Michael, du verlässt uns bald, habe ich gehört.
Tatsächlich, ja. Das liegt jetzt schon eine ganze Reihe von Monaten fest. Das habe ich dann auch meinem Kirchenkreis auch schon mitgeteilt. Ich wechsle zu nach Bethel, in den Arbeitsbereich Bethel, die von Bodelschwingschen Stiftung, die aber nicht nur in Bethel Bielefeld stattfinden, sondern auch andernorts Einrichtungen haben. Und mein Arbeitsbereich wird im Norden liegen, das heißt dann Bethel im Norden. Also zwischen Hannover und Diepholz ungefähr gesprochen, gibt es mehrere Einrichtungen von Bethel im Norden, für die ich als theologischer Geschäftsführer, ich bin ja nicht der Einzige in dieser Geschäftsführung, aber als theologischer Geschäftsführer zuständig sein werde, also weiterhin Pastor sein. Das ist mir sehr wichtig. Und in Bethel heißt das sogar, auch für diese Rolle, die man dann hat, heißt man sogar richtig Pastor. Dann ist das nicht mehr Superintendent, sondern Pastor Krause mit einem bestimmten Arbeitsauftrag in Bethel.
Das klingt total spannend. Vielleicht magst du uns dann ja irgendwann nochmal wieder besuchen kommen.
Bestimmt. Also
aus deiner neuen Position und neuen Aufgabe heraus und dann nochmal erzählen, wie es dir ergangen ist. Wenn alles gut geht, geht dieser Podcast Jubilate online, also kommenden Sonntag. Bevor wir jetzt in den Sonntag... Bevor wir da jetzt einsteigen und uns das Evangelium anhören und über den Sonntag selber sprechen und einige Fragen, die wir uns so oder die ich mir überlegt habe, nochmal besprechen, würde ich ganz gerne einmal Moment Musik hören. Das war auch ein Wunsch, der uns eingesendet wurde, dass mehr Musik laufen soll. Und wir haben uns Mühe gegeben, das mal so ein bisschen mehr einzufügen, und die Musik heute wird gespielt von Harald Sieger, also die Musik jetzt und auch im weiteren Verlauf. Bevor wir jetzt ins Evangelium starten, mit dem wir uns heute besonders auseinandersetzen werden und drüber sprechen werden, lieber Simon, gib uns doch mal so einen kleinen Überblick über den Sonntag Jubilate.
Jo, der heutige Sonntag heißt Jubilate und bekommt seinen Namen von, das habe ich mir Gott sei Dank aufgeschrieben, Psalm 66. Da heißt es auf Latein an einer Stelle, Jubilate Deo omnis terra. Die Leute, die in Thesee waren oder häufig zu Thesee andachten, gehen, kommen, die kennen den Text. Auf Deutsch heißt es übersetzt, jubelt Gott alle Welt. Traditionell geht es heute um die Erinnerung an Gottes gute Schöpfung und um die Auferstehung Jesu Christi als Neuschöpfung. Wir sind ja immer noch im Osterfestkreis nach Ostern. Und wenn man darüber nachdenkt, dann kann man eigentlich nur eins tun, und zwar jubeln. Dass wir das tun sollen und dankbar dafür sein sollen, was wir haben und was ist, daran erinnert uns dieser Gottesdienst in seinem Kirchenjahr.
Also fordert uns der Text auf, zu feiern.
Zu feiern, eigentlich zu feiern, genau.
Okay, cool. Das war auch tatsächlich ja etwas, als wir den Termin heute vorbereitet haben, wo wir uns ja erst unsicher waren, Simon und ich, welchen Text wir nehmen. Ob wir auf das Evangelium gehen, was ja auch sehr bekannt ist und für das wir uns entschieden haben, oder ob wir nochmal auf die Schöpfungsgeschichte eingehen.
Dann aber wären wir mit dem Vorlesen nicht fertig geworden.
Wahrscheinlich nicht. Ja, das wäre so Lectio Continua geworden dann.
Und wir hätten wahrscheinlich die 2-Stunden-Marke auch knacken müssen und haben uns dann jetzt doch fürs Evangelium entschieden. Und die Schöpfung werden wir nochmal wahrscheinlich in einem Special irgendwie besprechen
und
müssen.
Den Episteltext hätte ich auch gerne nochmal. Das ist Apostelgeschichte, die Areopagrede großartig.
Die war auch
großartig, toll, ja. Aber da haben wir auch gemerkt, dass das dauert zu lange wahrscheinlich, wenn wir darüber reden.
Genau. Wir haben uns fürs Evangelium entschieden. Es steht bei Johannes im 15. Kapitel. Und auch dort hören wir einmal rein.
Christus spricht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.
Der erste Satz des Evangeliums, lieber Michael, lieber Simon, lautet: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Das Wort, was mir sehr entgegengesprungen ist in diesem ersten Vers, ist wahr. Und wenn das der wahre Weinstock ist, gibt es dann einen unwahren, also einen richtigen und einen falschen Gott? Und wenn dem so ist, welchen Bestand oder welche Legitimation haben dann andere Götter und andere Religionen daneben?
Zumindest erstmal andere Weinstöcke, ne?
Genau. Genau. Andere Weinstöcke, müssen wir, genau. Müssen wir erstmal beim Bild der Geschichte bleiben.
Das springt einem schon natürlich sofort in Blick, wenn Jesus so anfängt. Wir sind ja, ich sag mal kurz was zum Rahmen, vielleicht gerade, dass man das auch ein bisschen einordnen kann. Wir sind in einem ganz besonderen Teil des Johannesevangeliums. Das sind die Abschiedsreden. Da redet also Jesus zu seinen Jüngern und verabschiedet sich von ihnen. Das findet man in anderen Evangelien nicht. Und das sind mehrere von diesen Reden da. Eine hat er gerade hinter sich gebracht. Da mussten die Jünger verstehen, dass er nun gehen wird. Und jetzt wird offensichtlich ein Kapitel lang und etwas mehr die Nähe Jesu zu seinen Jüngern betont. Und dann kommt er und steigt sofort ein, ohne jeglichen Ankündigungsteil irgendwie: Ich bin der Weinstock. Und er sagt nicht nur: Ich bin der Weinstock, wo jeder denkt: Ah, Weinstock kenne ich, was meint er? Sondern er sagt jetzt sogar: Ich bin der wahre Weinstock. Insofern ist das völlig richtig an dieser Stelle, dass Jesus hier irgendwie sehr deutlich sagt: Es gibt vielleicht verschiedene Weinstöcke, aber jetzt bin ich es halt. Und ich bin nicht irgendeiner, sondern ich bin der Wahre, der Wahrhaftige. Das steht da tatsächlich hinter. Und was ich spannend finde an diesem Wort, das kommt ja noch dazu, also neben der Einordnung, dass es zu den Abschiedsreden gehört, bevor er ans Kreuz geht, ist das jetzt auch eins von diesen sogenannten Ich-Bin-Worten.
Mhm. Ne? Genau, Simon? Ja, richtig. Ja, also, doch, habe ich in der Bibelkunde auch mal so gelernt.
Guck
ja,
guck. Also Brot, Licht, Leben, Weg, Hirte, Tür, Auferstehung. Jesus sagt immer irgendwelche Dinge, wo er sozusagen sich mit irgendeinem Ding oder einer Sache identifiziert. Ich bin das. Und dann spricht er von sich. Hier aber wird der wahre Weinstock auch noch in Zusammenhang gebracht mit seinen Jüngern später in diesem ganzen Kapitel. Das heißt also, hier wird eine Beziehung aufgemacht. Und wir in der Beziehung zu Jesu entdecken in ihm, das unterstreicht das nochmal für mich sehr deutlich, in ihm den wahren Weinstock, sondern in ihm das erblicken und nicht anderswo. Das steht da tatsächlich hinter.
Genau, das Spannende hast du eigentlich schon gesagt, weil in dem Moment, wo er sich als wahren Weinstock offenbart, impliziert es natürlich, dass es falsche Weinstöcke gibt. Und das ist das, worüber ich an diesem Text immer stolpere, dass hier, wie du schon skizziert hast, es um eine Konkurrenzsituation eigentlich geht.
Das könnte sein, ja.
So, ne? Also ich bin der wahre Weinstock, an mich sollt ihr halten, ihr seid meine Reben, ihr seid nicht die Reben von irgendjemandem anders. Das kann man, wie du es ja auch gemacht hast, irgendwie jetzt im Kontext von religiöser Pluralität und der Frage nach dem Verhältnisbestimmung von Religionen, die heute mit Sicherheit evident ist und uns alle umtreibt, irgendwie lesen. Ob das angelegt ist in dem Text, das weiß ich gar nicht. Ob das die Frage ist.
Doch, tatsächlich. Also, bist du sicher? Also ich glaube, es ist kein Text, der für heutige religionsplurale Diskussionen geschrieben worden ist. Das glaube ich schon. Aber genau das zeigt ja, dass er irgendwie schon auch einen Kontext damals hat. Und der ist, glaube ich, wichtig, um auf die Spur zu kommen. Im Horizont der Bibel, also Altes Testament, ist Israel, das Volk Israel, das Volk Gottes, Weinstock. Das kommt im Psalm vor oder bei Jeremia oder der Weinberg Israel, das ist bei Jesaja ein ganz großes Bild. Und jetzt hat man den Eindruck, dass Jesus an die Stelle gesetzt wird oder sich selbst an die Stelle setzt. Ist das ein: Ich stelle mich an die Stelle und das andere ist weg? So kann man es verstehen. Und dann haben wir sozusagen ein Beispiel für eine sich absolut setzende Religion, die anderes abweist. Hier nun in der besonders schwierigen Frage im Verhältnis zu Israel. Das ist etwas, auch hier auf dem Stift Berg, wo die jüdisch-christliche Gesellschaft immer wieder tagt, ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube aber, dass das so hier tatsächlich, und das wäre deine Frage, nicht gemeint ist. Sondern das ist eher so: Jesus ist tatsächlich der, an dem Gottes Gegenwart besonders deutlich wird, und der steht für alle, für Israel und für, wie die Bibel häufig sagt, in der Übersetzung Luthers, die Heiden. Der macht das also nicht einfach weg, das vorherige Verhältnis Israels, sondern es gründet sich noch mehr in ihm alles. Insofern würde ich keine Stellvertretungssache wagen. Das wiederum hilft uns allerdings auch in unseren religionspluralen Debatten von heute.
Das ist ja die, dann folgen wir einfach mal diesen Impuls, weil die eigentlich spannende Frage auch für unsere Hörerinnen und Hörer heute ist ja eigentlich, wie stellen wir uns denn eigentlich als Christinnen, als Christen, als Christenmenschen gegenüber anderen Religionen, wenn wir neben ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich, auch noch dieses andere Ich Bin-Wort vom wahren Weinstock haben. Was können wir beitragen zu diesem Dialog, der zweifellos um uns herum stattfindet? Und was ist die richtige Haltung? Das ist ja eigentlich das Spannende.
Und müssten wir noch mehr darauf plädieren, der wahre Weinstock zu sein?
Machen wir zu wenig da. Wie gefährlich. Also ich glaube, dass uns das eher...
Ich möchte jetzt keine spalterischen Gedanken hier
haben. Zu spät. Also.
Das Ding ist durch. Ich würde sagen, nein, wir haben... Also es gibt ja eine Haltung der Kirche über viele Jahrhunderte, wo wir sagen, also wir sind's und niemand anderes ist es. Die anderen sind im Grunde nichts. Das ist ein sehr exklusiver, absoluter Anspruch.
Und ein sehr brutaler. Also aus diesem Gedanken heraus sind unfassbar viele Verbrechen
geschehen. Wenn du Wahrheit mit Macht koppelst, dann wird es schwierig.
Genau.
Da liegt aber schon der spannende Gedanke. Ist das hier mit Macht gekoppelt? Gucken wir Jesus an der Stelle, wo er es sagt. Er nimmt Abschied von seinen Jüngern und geht den Weg ans Kreuz. Da würde ich sagen, das mit der Macht sieht hier schon erstmal auf den ersten Blick anders aus, als ob hier ein absolutistischer Fürst gerade herrschen wollte. Insofern... Dieser Weg scheint mir nicht der gebotene zu sein, der aber tatsächlich genommen wurde über viele Jahrhunderte.
Ja, genau. Also es war ja der Weg, der lange, lange gegangen wurde und als richtig anerkannt war.
Genau. Und dann gibt es das andere, das scheinbar mildere, dass man sagt, also wir wissen schon, dass wir auf dem richtigen Trip sind, so im Sinne der Fortschrittlichkeit der Welt ist das irgendwann beim Christentum gelandet. Und bei den anderen gibt es auch viel Richtiges darunter. Und das ist aber im Grunde, macht dieses Problem auch nicht viel leichter, ist aber nicht so in der Auseinandersetzung, nicht so kriegerisch, würde ich sagen, auf keinen Fall. Und dann gibt es natürlich eine ganz andere Position heutzutage, die sagt, es gibt halt vieles Religiöses in der Welt, wir sind halt eins davon, das andere gibt es auch. Eine sehr relativistische,
pluralistische
Haltung. Genau. Und ich weiß nicht, ob du das aus den Unterrichtswerken kennst, so Konfirmandunterricht, da gibt es immer so ein Bild, da wird ein Elefant gezeigt, der steht da so rum.
Ja, ja. Ne? John Hick.
Das ist eine Theorie eines Religionsphilosophen. Ja. Und die Menschen, die um den Elefanten rum sind, haben alle verbundene Augen, sehen also nicht das Ganze. Der eine hält sich am Rüssel fest und spürt Rüssel und denkt, das ist das Wahre. Der andere hängt sich am Ohr fest und denkt, das ist jetzt richtig. Und der andere am Schweif des Elefanten, die anderen vielleicht an den Beinen und so. Aber keiner sieht das Ganze. Mhm. Aber es ist von uns, und das ist das Problem des Bildes, es ist auch niemand da, der neutral auf das Ganze guckt. Sondern wir sind auch nur ein Teil eines Gesamtpuzzles und haben nicht die Position, sagen, wir urteilen über das, was sonst auf der Welt los ist.
Also sind alle Religionen ein und derselbe Weinstock?
Ja, weiß ich. Also das ist eine wahnsinnig spannende Frage, wo es, glaube ich, objektives richtig und falsch, wie Michael gerade gesagt hat, irgendwie nicht geben wird. Dafür sind wir als menschliche Wesen einfach als Geschöpfe zu begrenzt, um das irgendwie von außen sehen zu können. Ich glaube, das ist also eine Frage, wo jeder sich selbst auf die Suche nach einer Antwort machen muss und zu einer eigenen begründeten Entscheidung kommen muss. Was mich als Theologen lange getragen hat und was ein schöner Gedanke ist, den ich immer noch an dieser Stelle zitiere, ist, ich glaube, wenn man Gottes Allmacht wirklich ernst nimmt, dann ist nicht abzusprechen, dass er sich auch in anderen Religionen offenbart hat. Das müssen wir einfach so feststellen. Das sagt noch nichts über die Qualität der Offenbarung aus oder über die Faktizität der Offenbarung, also ob er das wirklich tut, aber das Potenzial ist da und davon können wir uns, das können wir nicht ignorieren. Ich sehe es aber trotzdem, sonst könnte ich diesen Beruf nicht ausüben, sonst könnte ich nicht Pfarrer sein. Genau wie Michael es am Eingang gesagt hat, so, dass ich festen Herzens daran glaube, dass Gott sich in Christus in einer ganz besonderen Weise offenbart hat. Und wenn man das so sehen will und wenn man das so nennen will, was ich immer schwierig finde, dann könnte man sagen, in dieser Hinsicht hat das Christentum was anderen Religionen voraus. Aber in dem Moment, wo man anfängt, das miteinander zu bewerten und zu vergleichen, finde ich, dann betritt man ein ganz schwieriges Fahrwasser, aus dem man schwierig wieder rauskommt. Deswegen wäre mein Appell an dieser Stelle eigentlich immer, dass man das miteinander diskutiert und vielleicht sich tastend daran wagt, aber von absoluten Antworten Abstand nimmt, weil die Phase ist, wie ihr beide schon gesagt habt, eigentlich rum. So, das haben wir gemacht und da ist viel Schlimmes bei passiert und jetzt ist vielleicht nicht mehr der richtige Zeit und die richtige Ort dafür.
Ich glaube auch, dass Gottes Wahrheit immer größer ist als das, was ich gerade davon erwischt habe. Und insofern muss ich als Christ auch sagen, ich bin auch noch auf der Suche. Gleichzeitig sage ich von mir, ja, ich glaube, dass man kann das auf reformierte Tradition sagen, mein einziger Trost im Leben und im Sterben ist Jesus Christus. Und dann kann man von da aus aber durchaus im Dialog sein. Ich habe hier im Ernst-Lohmeyer-Haus vor gar nicht langen Jahren eine Debatte mitbekommen zwischen verschiedenen Religionsvertretern bei uns in der Stadt Herford und saß da mit selbst auf dem Podium und das hat total Spaß gemacht. Wir sollten über die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten reden. Und dann haben alle da gesessen und was gesagt und der Bürgermeister war auch da und so. Ich glaube, wir haben auch phasenweise deutlich aneinander vorbeigeredet. Aber die Möglichkeit, sobald ich mich nicht absolut setze, mit anderen gut im Gespräch zu sein und auch zuzuhören und was zu lernen, ist einfach riesengroß. Und da sind wir heute echt nicht mehr auf, ich habe die Wahrheit gepachtet und ich sage sie euch und ihr müsst das einfach mitvollziehen. Das ist nicht mehr.
Kann denn dieser, ich bin der wahre Weinstock, der durchaus so eine absolute Idee beinhalten könnte, ich sage das mal ganz vorsichtig so, auch einfach aufgrund dessen, in dem es verfasst wurde, geprägt sein? Also der Pluralismus an Religionen, an Strömungen war ja viel größer damals noch als heute.
Die Situation stelle ich mir so vor, da sind Menschen, ich in der Formulierung jetzt ein bisschen putzig gesagt, vielleicht zu Christus gekommen, also haben in der Begegnung mit ihm oder auch nach Ostern sich zur Gemeinde gehalten und leben in einem Land, das aber anders geprägt ist religiös und werden vielleicht sogar aus der Perspektive der Gemeinde rückfällig oder gehen woanders hin und wenden sich wieder von der Gemeinde ab. Und da kommt das steile Wort hier rein und sagt, ich bin aber doch der wahre Weinstock. Bleib bitte bei mir. Das ist diese Aufforderung zum Bleiben in der Beziehung, die doch von Gott so wunderbar gesetzt ist und alles heil so in sich birgt. Das ist werbend und gleichzeitig auch sehr deutlich die Grenzen markierend hier. Und das ist die historische Situation möglicherweise, in dieser Text damals, als Johannes das Evangelium für seine Leute nochmal aufgeschrieben hat, da fällt es hinein. Und das war durchaus auch eine plurale Situation.
Genau, und ist damit eigentlich gute biblische Tradition. Es knüpft ans erste Gebot an, das ja auch sagt, es gibt keinen anderen Gott, sondern der sagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten geführt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Und dann bist du in der Geschichte drin, in dieser Geschichte und guckst aus dieser Geschichte heraus auch auf die Welt.
Genau, so, also wenn man die Bibel so als Ganzes betrachtet, dann ergibt sich's, glaube ich, gut daraus.
Dann gehen wir mal weiter in den zweiten Vers. Ich lese den nochmal vor. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Wann bringe ich Frucht? Und weshalb könnte ich weggenommen werden? Oder was habe ich getan oder nicht getan, dass ich vielleicht weggenommen werde?
Also der Text kreist ja sehr um die Frucht. Das ist ja sogar ein richtiger Vielfruchttext. Wir sollen ja viel, nicht nur Frucht bringen, sondern sogar viel Frucht bringen. Das heißt, die Jünger hören hier und die Leserinnen und Leser des Evangeliums hören es ja mit, dass wir Menschen sind als Christen, die ganz viel Frucht bringen. Das ist ja, das kann man hier, also in jedem zweiten Vers taucht das ja toll auf, obwohl wir manchmal das Gefühl haben, wenn wir in die Kirche gucken, ist bei uns nicht viel Frucht, sondern eher Fruchtpause angesagt. Und das ist ein Problem. Was meint das vielleicht? Ich habe mir das so zurechtgelegt, Frucht bringen könnte für mich heißen, dass ich einerseits treu bin in meiner Beziehung zu Gott, ja, da bleibe ich bei, und aber auch, dass ich die Augen für die anderen aufhabe, weit aufhabe und den Nächsten im Blick und die Nächste und wirklich daran mich nach außen wende und mal von mir selber wegkomme. Darin könnte eine gewisse Fruchtbarkeit drin liegen, die der Text auch im Blick hat.
Genau, also genauso sehe ich es tatsächlich auch immer. Also Jesus wird ja in den Evangelien an vielen Stellen gefragt, was man eigentlich tun soll, was Mensch eigentlich in dieser Welt tun soll und was das ist, worauf es ankommt. Und an einer Stelle, die ganz populär ist und die alle Christen kennen, höchstwahrscheinlich antwortet er darauf und subsumiert das gesamte Alte Testament und den gesamten Norm- und Wertekontext in einen Satz und sagt, ehre Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist alles, was du machen musst. Und das würde ich schon auf diese Stelle projizieren und sagen, wenn es um Frucht geht, dann ist es wahrscheinlich, genau wie Michael gesagt hat, dass der Kontext, in dem es zu betrachten ist. Wir sollen, wie du gesagt hast, treu sein in unserer Beziehung zu Gott und wir sollen für unsere Nächsten da sein, unsere Nächsten lieben. Und in dem Moment, wo wir das tun, bringen wir ganz automatisch Frucht und in dem Moment, wo es hadert, wahrscheinlich eher weniger. Und das vor dem Kontext der Abschiedsreden ist, glaube ich, genau das, die Ermahnung an die Jüngerinnen und Jünger, nämlich achtet darauf und seid fruchtbar für die Welt.
Der Vers lässt das ja aber nicht so stehen. Der sagt ja ganz klar, die, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Wo ist die Grenze? Also wie wird das bemessen und was für eine Quantität an Frucht muss ich täglich bringen oder in meinem Leben gebracht haben, um nicht weggenommen zu werden am Ende?
Genau. Zumindest ist es nicht die Entscheidung eines Presbyteriums oder eines Pfarrers oder
wer auch immer. Da gibt es ja jetzt ja eine EU-Verordnung, da wurden Grenzwerte festgesetzt. Ja, genau. Nein, also wissen wir natürlich nicht.
Der erste Vers bringt ja tatsächlich auch Gott selbst ins Spiel, indem er sagt, das ist der Winzer, der Weingärtner, der hier tatsächlich irgendwas macht. Und da sind wir im Bild, es ist das Bild des Weinstocks, da ist es natürlich normal, dass es übers Jahr vorbereitet im Weinberg wird, dass die guten Reben weiter wachsen dürfen, dass andere sozusagen abgeschnitten wird, damit der ganze Saft sozusagen darin reifen kann. Das ist, wenn man das Naturbild überträgt, dann denkt, da passiert ja ganz schön was. Es wird sozusagen sortiert. Das ist die Schärfe, die er tatsächlich sagt, ja, das ist schön, wenn du Rebe bist, dann wächst du und gedeihst du, aber das, was nicht taugt, hat keine Zukunft in der Beziehung zu mir und meiner Gemeinde.
Ich würde jetzt behaupten, dass wir drei aus einem sehr reflektierten christlichen Anschauung darauf
gucken. Ja, das ist auf jeden Fall
einfach. Ja. Und alle, die nicht sonntags in die Kirche gehen, werden dann am Ende des Tages weggenommen. Also doch keine Erlösung für alle.
Genau, wenn das also zum Glück gucken wir bei den Leuten nicht ins Herz rein.
Genau. Wichtig.
Das ist aber das ist wirklich die Schwierigkeit. Also das kann erstens benutzt werden. Also ich sage ja, wer das Instrument in der Hand hat, zu unterscheiden oder zu entscheiden, wer hat Frucht und wer hat keine Frucht, ist ja so mächtig. Das sind wir zum Glück nicht. Das heißt, unser Instrument ist es auf keinen Fall.
Vielleicht ist die Frage auch einfach nicht sinnvoll, da wir das Instrument überhaupt nicht begreifen können oder nie irgendwie erkennen werden. Ich frage das so gezielt, weil ich auf den nächsten Vers nochmal dann weiter möchte, der vielleicht irgendwie auch eine Antwort geben kann. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich euch geredet habe. Also vielleicht irgendwie, was bedeutet hier rein? Und wenn wir alle rein sind, dann können wir gar nicht weggenommen werden?
Ja, echt, ne? Da wird erst ein steiler Satz rausgehauen und dann danach wieder zurückgenommen. Man wundert sich an dieser Stelle. Das ist ein bisschen springend. Rein heißt ja im biblischen Zusammenhang immer, also, dass wenn man rein ist, dann hat man die Möglichkeit, Zugang zu Gott zu finden.
Genau.
Das ist so eine Grundvorstellung.
Richtig.
Ne? Und zwar in allen Religionen und in vielen Religionen gibt es so etwas.
Wer darf steigen auf den Berg des Herrn? Ich glaube, Psalm 22 ist es. Ne? Also derjenige, der reinen Herzens ist, wird da gesagt.
Ich will dich jetzt gar nicht korrigieren, aber es ist 24.
24, ja. Ich wusste, es war einer vor oder einer nach Psalm 23.
Genau, aber das ist tatsächlich, und wer sich da selber prüft, dann denkt man fast, auf den Berg darf fast niemand klimmen, also wenn man sich selber zumindest ernsthaft betrachtet. Also Reinheit ist, sehe ich in diesem Zusammenhang durchaus. Das wird benutzt, das ist praktisch im Bild auch des Weinstocks, also das, was taugt, irgendwie gedacht. Aber da hier wird ja gesagt, ihr seid schon rein. Und ihr seid rein, weil ihr das Wort bei euch im Schwang habt, weil ihr mich kennt, weil ihr mein Wort aufgenommen habt. Ja, ich habe es euch gegeben. Das heißt, die Reinheit ist nicht eine, die ich selber hergestellt habe, das ist ja skurril, also ich habe nicht geputzt bei mir und sauber gemacht, sondern das ist eigentlich eine Gabe, ein Geschenk von Gott, von Jesus. Mein Wort, das ich zu euch geredet habe. Und das ist da. Nehmt's wahr, seht. Deswegen braucht ihr gar nicht untreu zu werden. Es ist doch unter euch im Schwange. Verspielt das Erbe nicht, das steht im Text auch immer drin. Aber es ist eine große Gabe, die uns gegeben wird, bevor wir zu jeglicher Aufgabe schreiten.
Ich glaube, und vor dem Hintergrund ist dann auch die Frage nach, müssen wir jetzt alle sonntags in die Kirche gehen oder müssen wir uns ganz besonders schlecht fühlen, wenn wir sonntags nicht in die Kirche gehen, halt irgendwie obsolet geworden, weil das, wie Michael gesagt hat, das Wichtige ist halt, dass wir in Kontakt mit Gott bleiben. Und wenn ich Altenbesuche mache, dann habe ich immer jemanden dabei, der sagt, ach, ich kann ja nicht mehr in die Kirche gehen, früher ging es noch, wurde ich abgeholt, aber jetzt gerade geht's nicht mehr, ich bin zu alt und zu gebrechlich, aber ich bitte immer ein Vater unser, wenn die Kirchenglocken läuten. Und dann sage ich immer, das reicht halt, ne? Also das Wichtigste ist, dass ihm Kontakt bleibt.
Das ist auch Wahnsinn. Wir haben ja auch eine sehr begrenzte Sicht manchmal hier in der Gemeinde.
Mega,
kommt zu uns. Wir denken immer, das sind alle die, und ihr merkt mit eurem Podcast, hey, das hören ja auch ganz andere. Was ist das eigentlich? Das ist
total toll. Ich war als Konfirmand in einem Gottesdienst, der wurde von einer Lektorin gehalten, die hat etwas gesagt, was mir total im Kopf geblieben ist. Die hat gesagt, nur weil ich mich in eine Garage stelle, bin ich ja auch noch kein Auto.
Nee, wenn man in die Kirche geht, ist man kein Christ.
So, nur weil ich in die Kirche, vielleicht gebe ich kein Christo, aber auch andersrum gilt es dann ja auch vielleicht so. Ich muss nicht in die Kirche sein, in die Kirche gehen, um Christ zu sein, so wie ich nicht als Auto in meiner Garage stehen muss, um Auto zu sein.
Das muss man vielleicht differenzieren. Also man muss einmal differenzieren zwischen Kirche und Gebäude und Institution und Kirche als dieses metaphysische Ding, so als die Gemeinschaft der Heiligen. Beim Letzteren würde ich schon sagen, da muss man schon irgendwie dabei sein. Aber um Teil der wahren,
na, wie muss ich in der Kirche sein, um Christ sein zu können? Also sowohl irgendwie der Institution anzugehören, als in das Gebäude gehen jede Woche?
Das ist spannend. Das ist die spannende Frage. Was machst du mit Menschen, die getauft sind und irgendwann austreten aus dieser Kirche, aus dieser Gemeinschaft sozusagen? Das ist ja eine spannende Frage, die auf dem Hintergrund unseres Textes auch basiert. Eben. Das ist übrigens der klassische Text, das wollte ich einmal doch noch sagen, das ist der klassische Text, der zu jeder Konfirmation gehört. Denn heute, also an diesem Jubilate-Sonntag, wäre ja eigentlich auch in vielen Orten die Konfirmation. Und das ist das Evangelium, das hat dann weniger mit Schöpfung vielleicht zu tun, sondern da wird ja eben das Bleiben der Leute an Christus eingeschworen würde ich nicht sagen, aber es ist zumindest sehr, sehr deutlich gemacht. Und was ist bei denen, die getauft und konfirmiert sind und sich abgewendet haben? Da sind wir zumindest manchmal ein bisschen sauer und ärgerlich nach dem Motto, warum wollt ihr unsere Gemeinschaft nicht mehr? Aber die Gnade und der Segen, das, was auf dieser Taufe und auch auf der Konfirmation für die gelegen hat, das ist unverbrüchlich, weil Gott denen das zugesagt hat. Nur die verhalten sich darin in ihrer Freiheit anders
als wir, genau.
Nicht der Grenzenzieher, zum Glück. Das muss ich nicht sein. Ich bin für meine Institution als Superintendent zuständig, aber ich werde nicht über die Seelen der Menschen gucken und glaube, ich merke jetzt gerade, wenn das Glockengeläut um 19.30 Uhr abends ist, überall irgendwie jetzt in Corona-Zeiten, für wie viele das wichtig geworden ist. Und die Resonanz von Leuten, die eben nicht regelmäßig zur Kirche kommen oder es auch gar nicht tun, ist, bis auf einige, die sagen, was habe ich jetzt aus der Kirche meine Dünne gehört, da beschwerte sich jemand, sagte, das sei ein infernalisches Läuten, das wäre jetzt mal gut. War das die einzige Beschwerde, die ich überhaupt in der ganzen Zeit von irgendwo gehört habe, sondern da ist tatsächlich, das regt die Leute an und ich würde sagen, unsere Hoffnung ist, dass wirklich viele sich viel bewegter in diesem ganzen Verhalten, als wir das aus unserer etwas engeren Gemeindesicht manchmal so wahrnehmen wollen.
Genau, denn die Realität ist, dass Leute nicht zu uns in die Kirche kommen, weil sie mit uns nichts zu tun haben wollen, sondern weil sie vielleicht Bach nicht mögen. Oder die Musik, die Posaunenchöre spielen oder so.
Oder das einfach auch nicht zum Tagesrhythmus.
Neulich,
dass der Gottesdienstzeitpunkt auch einfach für bestimmte Menschen einfach nicht in deren Alltag passt.
Nicht so zwingend als günstig empfunden.
Ich empfinde das auch nicht zwingend als günstig. Ich muss nämlich um 7.30 Uhr schon aufstehen.
Du bist auch Pastor.
Ich kriege auch Geld dafür, aber trotzdem.
Ja, genau. Aber jetzt sind wir weit weggegangen, vielleicht auch vom Evangelium nochmal zurück. Und ich glaube, auf einige Fragen hat auch schon der nächste Vers dann auch schon eine Antwort. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt.
Ja.
Ich glaube, das Zentrale ist, bleibt in mir und ich in euch.
Dieses Wechselseitige ist gut. Ja. Also in dem Johannesevangelium ist sonst sehr, sehr oft die Wendung, dass Jesus im Vater und der Vater in Jesus, Vater und Sohn, in wechselseitigem Beieinandersein ist. Hier wird das jetzt tatsächlich auf diese Verbindung von Jesus und seinen Leuten bezogen. Das finde ich diese Stärke. Das ist ein ziemlich intensiver Blick auf unsere Gemeinde und Kirche. Also jetzt wir denken nicht an Gebäude, wir denken nicht an Finanzen, wir denken nicht an Gruppen und Kreise und Chöre. Wir denken an das, was im innersten Kern sich abspielt. Das ist dieses enge Ich in euch und ihr in mir. Wahnsinn. Das ist ja auch bei dem Weinstock, den Reben, sehr intensiv. Das ist ja eigentlich nicht zu trennen. Also es ist ja nur eine künstliche Voraussetzung, Vorstellung, dass das zwei Sachen wären. Kein Weinstock ohne Reben, keine Reben ohne Weinstock. Das ist schon sehr intensiv gedacht. Trotzdem sind es zwei Dinge, Jesus und wir.
Ich möchte mal ein Stück weiter springen in den Vers 6. Ich lese ihn mal vor. Wer nicht in mir bleibt, oder der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Da ist wieder ein sehr absoluter Gedanke auch hinter.
Ja, und ich stöhne auch ein bisschen.
Und Feuer, was ist hier mit Feuer gemeint? Und erst verdorre ich, weil ich nicht mehr am Weinstock bin, nicht mehr auf das Wort höre. So. Und dann werde ich auch noch verbrannt, was von Feuer Fegefeuer, ewige Verdammnis.
Keine schöne Metaphorik,
hatten,
ne?
Hatten die Katholiken doch recht, ja.
Tja, sind wir hier beim jüngsten Gericht, Simon?
Sind wir hier beim jüngsten Gericht? Das ist eine gute Frage. Also ich finde erstmal, wir zucken alle zurück, wenn wir diesen Vers irgendwie lesen, so, weil das ist irgendwie nicht so das, was wir damit verbinden. Und das liegt, glaube ich, daran, dass in der heutigen Theologie und in der kirchlichen Landschaft vor allem Jesus auf so einen bestimmten Kumpeltyp häufig reduziert wird. Und die Wahrheit ist wahrscheinlich eher, dass er einer der radikalsten Figuren der Kirchengeschichte war und dass das heute untergeht, weil wir seine Lehre und Botschaft vor allem auf diese Wohlfühlaspekte reduzieren. Also ich würde immer dafür werben, solche harten Aussprüche, die anecken und die einen so aufschrecken lassen quasi aus den Kirchenbänken, immer ernst zu nehmen, aber vielleicht nicht zu überinterpretieren.
Es war ja jetzt auch bewusst von mir so ein bisschen überspitzt.
Es war bewusst überspitzt, aber du hast die Bilder einfach aufgenommen und gesagt, heißt das nicht sowas? Und ich würde sagen, ja, tatsächlich. Und wenn ich das im gesamten Horizont auch von Bibel betrachte, dann würde ich sagen, ja, ich muss das tatsächlich so verstehen. Hier wird von einem jüngsten Gericht, von Gerichtsdingen so auf jeden Fall geredet und das ins Feuer werfen. Das kann man mit dem trockenen Reben sowieso tun. Das ist also auch das landwirtschaftliche Bild da drin, aber gleichzeitig eben ist das leider auch Glaubenssprache. Und da muss man aufpassen, was damit gemeint ist. Ich glaube, dass es hier in diesem Text deutlich um die Schärfe geht, nach dem Motto, wenn ihr euch trennt, dann wird es euch nicht zum Heil ausschlagen, sondern zum Unheil. Das ist eine Anfrage an uns, wie wir damit umgehen. Das ist eine ernsthafte Frage. Also wenn ich mich von Jesus trenne, was heißt das? Das heißt ja nicht nur wie im Satz zuvor, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, ihr seid nicht völlig autonom, ihr braucht die Quelle, das bin ich. Sondern das heißt auch, wenn ihr euch abwendet, dann wird es euch nicht gut sein. Steht da schon drin.
Genau, also die ist auf jeden Fall eine Metapher, ne? Aber wofür die Metapher steht, das ist halt irgendwie die spannende Frage. Also an Hölle und Fegefeuer glaube ich persönlich jetzt nicht.
Ich auch nicht.
Da sind wir uns irgendwie, ich glaube die gegenwärtige Dogmatik, die ordnet Fegefeuer und Hölle also als Ort der letzten Gottesferne ein, was ja quasi dann daran angelegt ist. Ne? Also in dem Moment, wo man sich halt von Gott entfernt, kriegt man genau das, nämlich Gottesferne. Und das ist jetzt kein apokalyptisches Bild, also in
das
meinem
Kopf nicht. Das kann schon ziemlich finster sein.
Genau, ne, aber nichts mit kleinen Dämonen, die einem Mistgabeln in die Seite pieksen oder so. Das glaube ich nicht, dass sowas passiert. Trotzdem ist es natürlich daran angelegt.
Also ich habe bei der Hölle, denke ich, dass wir uns das Leben auf dieser Erde manchmal zur Hölle machen oder gemacht haben. Also habe ich unfassbar viele Bilder vor. Da brauche ich gar nicht die Fantasie an einer Hölle, die dann mal irgendwann kommt, sondern da sind wir schon manchmal echt durch, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Das heißt, so wie uns ein Leben nach dem Tod für die versprochen wird, die bleiben, soll das Feuer einfach nur ganz stark verbildlichen, dass das nicht die bekommen, die nicht glauben?
Also es ist im Johannesevangelium tatsächlich immer, das ist, man nennt das dualistisch, also es gibt die einen und die anderen. Mhm. Das zieht sich durchs Evangelium immer wieder. Und die letzte Frage, gibt es so eine Scheidung, die Guten ins Töpfchen, das wäre mir zu lapidar gesagt. Aber also zumindest, es gibt eine Verheißung für jene, die bei dabei bleiben und es gibt keine Verheißung für jene, die abfallen. Das ist ja die Situation des Evangeliums auch durchaus. Das steckt da drin. Aber mir ist immer wichtig, und das fängt an, ganz am Anfang vom Johannesevangelium, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und er wird nicht aufhören, damit zu werben, dass alle Jesus irgendwie erkennen werden. Das ist die Perspektive des Evangeliums. Und wenn das gilt, dann ist das kein platter Dualismus, der die einen und die anderen macht. Und trotzdem werden auf der Wegstrecke die Leute aufgefordert, dabei zu bleiben. Und dann finde ich es, ich will es nicht minimieren, aber ich empfinde das eher als eine pädagogische Sprache, keine gute Pädagogik, wie ich finde, aber eine pädagogische Sprache zu sagen, das droht dir, wenn du vom Weg abfällst. Aber der Sachgehalt ist immer der, die Liebe Gottes ist größer. Das glaube ich auch im Horizont des Johannesevangeliums tatsächlich.
Lass uns mal ein Stück vom Text weggehen und von der Wortspalterei, die wir jetzt gerade so ein bisschen betrieben haben. Und die ganzen,
du hast es herausgefunden. Das ist wichtig, das machen wir beruflich den ganzen Tag.
Und die ganzen ketzerischen Fragen, die ich gestellt habe. Wir hatten jetzt vorhin schon mal so ganz kurz die Rollen geklärt. Wer ist wer in dieser ganzen Aktion? Wenn man jetzt dieses Bild um die Kirche, also ich meine jetzt die Institution Kirche, erweitern möchte oder vielleicht ist sie schon drin. Um welche Person müsste man stellvertretend für die Kirche dieses Bild vielleicht erweitern? Also was ist unsere Rolle dann noch als Kircheninstitution?
Ich habe es mir ganz einfach gemacht. Ich habe mir direkt gedacht, eigentlich würde es ja Sinn ergeben, Kirche mit dem Weinstock zu identifizieren. Denn Kirche soll ja richtig verstanden Leib Christi sein in dem Sinne. Da sind wir wieder bei dieser Frage von Institution und von metaphysischer Gemeinschaft der Heiligen. Weil das ist eine der Verheißungen des Johannesevangeliums, das zwischen den Zeilen immer steckt, ne? Also ich werde irgendwann gehen, wir sind ja in den Abschiedsreden, aber was zurückbleibt, seid ihr. Und ich sende euch einen anderen Fürsprecher, den Parakleten, den wir mit dem Heiligen Geist identifizieren, der wird unter euch walten und wird aus euch, aus eurer Gemeinschaft mehr machen als nur eine Ansammlung von Menschen. Ihr seid halt, wenn ihr zusammenkommt, seid ihr nicht das Jahrestreffen des Dackelzüchtervereins, sondern ihr seid Kirche, egal ob ihr euch in dem Gebäudekirche trefft oder ob ihr euch zu einer Institution vereint. Und deswegen würde ich in einer gewissen Art und Weise zumindest Kirche mit dem Weinstock identifizieren und sagen, das ist vielleicht nicht deckungsgleich, aber es steckt viel voneinander drin in Wechselseitigkeit.
Das kann man so sehen, aber ich würde...
Woher
soll ich das wissen, bitteschön? Aber ich würde sagen, beim Johannesevangelium fällt es mir immer wieder schwer, sozusagen die Kirche als Institution irgendwo dazwischen zu schieben. Mhm. Also ich habe hier ein sehr intensives Verhältnis von Christus zu seinen Leuten. Hier sind es die Jünger. Das ist, was die Jünger sind natürlich, repräsentieren schon eine Gemeinschaft und sind dann das Kirche-Ding. Das glaube ich schon sehr stark. Aber in der Gesamt, das ist wie so eine Gesamtfigur. Mhm. Und dies beide, also auch Christus darin, ist Kirche. Also das müsste man vielleicht noch etwas erweitert denken. Ja. Und das Institutionelle ist immer nur dann sozusagen richtig auf dem Weg, wenn es diese Koppelung an Jesus hat. Also wenn wir meinen, wir können das Kraft eigener Dinge, das sind wir als Kirche ganz großartig, die Sachen steuern, dann sind wir auf dem falschen Trip. Sondern wir müssen immer so eine Art kleine Gegenkorrektur haben, echt uns manchmal fragen, und zwar in den normalen Dingen, die wir als Synode, Presbyterium, in den einzelnen Verrichtungen, die wir so haben, was möchte Jesus jetzt eigentlich hier von uns? Ich glaube, dann sind wir sehr stark in dem Bild des Evangeliums tatsächlich drin.
Also Kirche als Stellvertreter Jesu Christi auf Erden?
Nein. Oh, genau, dann ist bloß auf keinen Fall niemals die Institution, sondern Kirche wirklich auf Christus existiert in seiner Gemeinde. Das ist eine Prägung von Bonhoeffer, der das mal so in ganz frühen Jahren mal gesagt hat. Und das ist ein bisschen institutionenkritisch. Ich würde hier genau das Gegenteil von Johannes manchmal her entwickeln wollen. Das ist, also während die späteren Texte im Neuen Testament, also die Briefe, die es da noch gibt, manchmal schon sehr so ein Kirchwesen scheinbar vor Augen haben, ist bei Johannes das sehr basal auf diese Beziehungsfrage Jesus und wir hierzu. Und das korrigiert immer wieder von ihm her unsere Wege eigentlich. Das ist eher ein institutionskritisches Moment, was da drin steht. Und das muss ich sagen, als Superintendent, der eine Institution vertritt, tatsächlich, ja.
Also die Frage ist natürlich, braucht der Glauben eine Kirche oder brauchen wir die Glauben eine Kirche?
Ja, wir brauchen unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft. Manchmal brauchen wir auch das Gebäude. Und das ist natürlich jetzt hier ganz besonders schön. Da geht man total gerne rein und merkt, da haben Generationen vor uns waren dabei, sind treu geblieben und haben Liebe geübt. Das heißt, wir sind einem Wahnsinnshorizont von Leuten unterwegs. Das macht das Gebäude mir auf dem Stiftberg immer wieder klar, die wunderbare Kirche, die sich auch füllt mit uns immer wieder. Und wir brauchen die Gemeinschaft. Ohne die kann ich nicht. Ich glaube schon, dass der Einzelne für sich beten kann, natürlich. Und das sagen ja manche, also ich kann auch für mich und so weiter. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig anregen, dazu braucht es manchmal Pastorinnen und Pastoren und andere in der Gemeinde, aber das sind auch die Menschen, die ja selber mächtig, das zu tun. Aber sie brauchen diesen Austausch. Wer den nicht sucht, kann sehr vereinsam und auf sich geworfen möglicherweise die Spur verlieren.
Deswegen ich glaube, das zeigt uns auch gerade die Corona-Krise auch,
ja,
so wie wichtig Gemeinschaft ist. Und vielleicht haben wir sogar ein bisschen aus den Augen verloren in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Also ich bin ja noch nicht so alt, ich kann es ja noch nicht so behaupten, aber...
Ja. Genau. Wir schon, Simon, nicht wahr?
Ja, aber sprich für dich. Ich bin 31. 31, gut, okay.
Also ich empfinde Gemeinschaft immer als sehr stärkend und wieder kraftgebend. Also
absolut,
auch, auch in Glaubensfragen.
Gerade jetzt, wo die Leute einsam sind. Ne?
Deswegen suchen wir jetzt ja verzweifelt nach Möglichkeiten, wie wir irgendwie Gemeinschaft herstellen können, wenn wir uns gerade nicht sehen können. Also die Corona-Krise hat uns als Kirche, als Institution Kirche und als metaphysische Gemeinschaft der Heiligen so hart getroffen, weil auf einmal das nicht mehr geht, was uns seit Jahrtausenden ausgemacht hat. Nämlich, dass wir uns sehen und dass wir halt miteinander in Kontakt sind. So, wir kennen diese Lehrtexte aus dem Neuen Testament, dass der Geist Gottes weht, wo er will, und dass wir verbunden sind, egal wo wir sind, und dass das alles nicht so wichtig ist. Aber gerade für das Gefühl, glaube ich, ist es essentiell. Und dass uns das genommen wird, das ist für uns eine große Herausforderung. Aber daraus entsteht viel Positives. Wir sind auf der Suche nach neuen Möglichkeiten und Wegen. Aber trotzdem ist es eine harte Anfechtung, auf jeden Fall. Und so erlebe ich das auch im Fahrdienst jeden Tag. Dass Leute fragen, wo ist denn jetzt die Kirche?
Und dann, du merkst aber auch, wenn du dann telefonierst und etwas mehr Zeit hast, weil wir nicht so getrieben durch ständige Termine sind, denn das ist auch eine Wirklichkeit, die uns irgendwie fest im Griff hat, aber jetzt gerade eben nicht. Und dann redet man auf einmal, man redet mit Leuten, mit denen man sonst auch gar nicht so viel zu tun hat, und man schüttet sich echt das Herz gegenseitig aus, und das ist eigentlich was sehr, sehr Gutes. Und daran merkt man, dass wir auch sonst gut in Kontakt sind und dass wir auch tatsächlich in Christus verbunden sind. Das fällt auch auf, das prägt auch sehr viel der Gespräche, auch die scheinbar etwas ferner Stehenderen. Das ist, merke ich so, bin ich jetzt ja nicht in meiner Rolle so in den anderen Vollzügen unterwegs, wie du das, Simon, gerade hast, aber ich merke das eben auch.
Genauso ist es auch.
Mit den Kontakten, also, die ich habe.
Genauso merke ich es auch, auf jeden Fall. Das ist wiederum sehr schön dann, dass man merkt, dass da was anderes ist, was trägt.
Ja. Wie geht es unserem Weinstock im Moment?
Ja. Es gibt so Phasen, da denke ich mir immer, jetzt, manche sagen ja auch, ihr seid jetzt hier echt unter, jetzt im Grunde manifestiert sich das, was immer schon gesagt worden ist, also ihr steht am Ende der Kette. Ne? Es gibt wichtige Dinge in dieser Gesellschaft, das ist die Wirtschaft, das ist die Politik, das ist der Gesundheitsbereich, viele Dinge, die man so kennt. Und da gibt's noch die Kunst. Da kann der Künstler sich zumindest in seine Garage oder sein Atelier zurückziehen und was basteln für die Zeit, wenn Corona vorbei ist. Und was ist mit der Religion? Da hat euch doch die Säkularisierung erwischt. Das heißt, dem Weinstock könnte es, ehrlich gesagt, soziologisch betrachtet, ziemlich mies gehen. Aber ich habe gerade erzählt, was jetzt passiert. Und das findet im Feuilleton gerade nicht so viel Aufmerksamkeit in den großen Zeitungen und Diskussionen. Aber wir sind ehrlich gesagt da. Und wir sind sogar noch mehr da als vorher gerade. Und wir sind einfach nicht einfach nur abzuschreiben. Das wäre mir zu billig. Insofern würde ich sagen, haha, geht ja doch was. Ohne triumphieren zu wollen. Aber das ist gar nicht, aber ich finde, dass da ist eine Menge Musik in diesem Weinstock drin. Auch wenn ich sonst eher auch ehrlich gesagt zu der Sicht neige, nicht der verschwindende Einfluss, das interessiert mich gar nicht so sehr, aber ich merke, dass wir kraft- und saftlos werden, und was die Frucht, also die Fruchtbasis angeht, echt ein bisschen, da hapert es manchmal dran, tatsächlich. Ob wir es selber machen oder schuld dran sind, das weiß ich, will ich damit gar nicht sagen, aber die Energie, die Kraft, Paulus spricht von Dynamis, das durch alles durchzieht, das Evangelium, das uns irgendwie sozusagen Ideen leuchten lässt. Ja, da könnte man manchmal den Eindruck haben, wir sind selber müde geworden, und auch die anderen nehmen uns als sehr müde wahr, die anderen außen, meine ich jetzt so ganz außen. Insofern ist dem Weinstock manchmal nicht so doll. Und jetzt merke ich auf einmal,
es geht. Ne, das ist halt die Sache, weil das Spannende ist, die Dynamis, die wurde ja auch schon zu biblischen Zeiten manchmal vermisst. Also das ist ein Problem, was wir hatten, was nicht neu ist, und was ich rückblickend wahnsinnig beeindruckend finde, ist, wie unglaublich kurz diese Schockstarre war, die wir als Kirche hatten, als wir mit dieser neuen Realität konfrontiert wurden, dass jetzt nichts mehr geht, und wie unglaublich schnell und produktiv wir eigentlich wieder am Werk waren und Sachen gemacht haben und Möglichkeiten gesucht haben und auch viele Möglichkeiten gefunden haben. Ne? Also was wir alles gehört haben in der Videokonferenz mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Kirchenkreis, war phänomenal. Also da waren so viele tolle Ideen dabei, die ich alle nicht machen kann, weil irgendwie der Tag auch nur 24 Stunden hat. Aber wenn der Tag mehr Stunden hätte, dann hätte ich ungefähr einen riesengroßen Katalog von Sachen, die ich gerne noch umsetzen würde und von denen ich glaube, dass sie super funktionieren könnten.
Ein Kessel buntes,
genau, richtig,
ja. Wie muss der Weinstock in der Zukunft aussehen? Muss der Weinstock umgebaut werden an einigen Stellen?
Ja,
beziehungsweise muss so, jetzt ist natürlich Weinstock nicht gleich Kirche, das haben wir vorhin schon gesagt, aber irgendwo vielleicht schon. Bezieht sich natürlich so ein bisschen auf die Kirche. Wie sieht die Kirche der Zukunft aus?
Klar.
Und müssen wir die Kirche umbauen? Und hat Corona vielleicht diesen Umbauprozess gerade einen totalen Schub gegeben?
Also Ja, also wir sind leider permanent im Umbauprozess, weil wir ja sehr finanzorientiert arbeiten müssen, weil wir ja Verantwortung für vieles haben und so. Und auch wenn ich allein an die Gebäude denke, die einfach viel Pflege und Aufmerksamkeit brauchen, oder die Dienste in unserer Kirche, die einfach auch gut sein müssen, und dafür muss man auch vernünftig bezahlt werden. Und das macht eine Menge Umbau gerade. Wir merken aber, dass wir diesen Umbau nicht tun können, ohne, sage ich jetzt mal kurz, die geistliche Dimension. Also das fehlt mir manchmal in unseren Debatten. Und mich lehrt das gerade, dass wir sehr stark darauf aufpassen müssen. Also die geistliche / Beziehungsfrage, die Beziehungsfrage zu Jesus, was dieser Text uns eingespielt hat heute, sehr wichtig. Also, dass wir uns davon immer wieder ein bisschen beleuchten lassen, wie wir zu ihm stehen. Das heißt nämlich, dass wir, wie wir zueinander stehen, dass wir von uns selber mal ein bisschen weggucken, auf die anderen achten, dass wir Beziehungswege untereinander treiben. Das kommt auch kurz nach unserem Text im Übrigen. Also, liebt einander, kommt kurz da drauf. Das ist wichtig.
Genau, und die Beziehung zur Welt halt auch, ne? Also, Kirche war immer da sinnvoll und gut und richtig, wo sie mitten in der Welt war und dort irgendwie nach Relevanz gesucht und sie auch immer gefunden hat. Und deswegen, Kirche muss immer wandelbar bleiben und muss sich natürlich immer verändern, weil die Welt, in der sie lebt, in der wir alle leben, immer von strukturellen Umwälzungen geplagt ist, könnte man sagen, vielleicht auch damit beschenkt ist und immer von Epochen begleitet wird, wo immer alles anders wird. Und da hellhörig zu sein und irgendwie im Kontakt zu bleiben und zu gucken, was die Welt gerade braucht, für die wir da sein sollen und die uns anvertraut ist in gewisser Art und Weise. Das ist das Wichtige. Und das wird natürlich irgendwie immer irgendwie Änderungen erfordern, aber davor darf man keine Angst haben, sondern muss sich dem, glaube ich, mutig stellen.
Also ich glaube, Eiko, du fragst ja nach dem Weinstock, wie sieht das heute mit ihm aus? Könnte man ihn, also ich würde sagen, das ist ein Modell. Dieses Modell Weinstock, wie es hier in Johannes 15 auftaucht, das kann man in jede Gegenwart hineinstellen. Wenn wir das, ob diejenigen wären, die es stellen wollten. Das passt auch heute. Und heute würde, ich glaube manchmal, dass wir gelegentlich, wir verlieren manches, was wir in den letzten Jahrhunderten uns vielleicht dran geschafft haben, so. Aber das Modell wird bleiben können. Und das weist uns mitten in die Lebenswelt hinein. Ich träume manchmal von einer Kirche, die ihren sozialen Raum im Blick hat und darin kenntlich macht, wir gehören zu Jesus, aber gleichzeitig sind wir für euch da. Und diese beiden Bezüge irgendwie bei uns deutlich hat. Und dann ist, glaube ich, eine Menge an Aufmerksamkeit. Und dann fragen die Leute auch nach, warum macht ihr das? Ach so, das ist euer Grund. Und finden das auch interessant wieder. Und das wird kommen. Je weniger wir manchmal an so Hergebrachten mitschleppen, was uns selber kaum noch auffällt, aber andere manchmal von außen sagen, boah, ist verstaubt. Mir geht es gar nicht um ständig was Neues entdecken. Mir geht es im Grunde darum, das Alte zu entdecken, wie es hier im Evangelium drin steht.
Also das Alte. Aber was Kirche ja immer schon gut konnte, war sich selbst in ihrer Struktur, mit ihrer Struktur zu befassen. Ja,
großartig, genau.
Aber gefühlt, wenn ich mir das jetzt angucke, was alles möglich ist, jetzt in Zeiten von Corona, sind wir nicht einen Schritt dabei vorangekommen. Weil wir trotzdem nach wie vor Corona immer noch die Rückmeldung bekommen haben von einer riesigen Zielgruppe. Also ich erinnere mich an einen Elternabend hier mit ganz, ganz vielen Konfirmandeneltern, wo ganz, ganz wenige im Gottesdienst auftauchen, die alle gesagt haben, es passt strukturell einfach nicht in mein Leben. So.
Ja.
Trotzdem haben
Und es passt ästhetisch nicht in mein Leben.
Das genau, war eine aber Kirche passt in meinem Leben. Und die Idee des Glaubens und des christlichen Glaubens hat einen Bestand in meiner. Ja. So. Und da frage ich mich, obwohl wir uns jetzt schon ewig mit Struktur beschäftigt haben und es immer wieder tun und immer wieder neue Impulse haben, irgendwelche Ordnungen in irgendwelchen Landeskirchen zu überarbeiten, jetzt ist ja doch ganz viel möglich. Und
ich glaube, du musst ja, um das Leben aufrechtzuerhalten, das hat eine Struktur, musst du auch an diesen Dingen arbeiten. Aber es darf nicht Überhand gewinnen, das ist völlig klar. Und wir sind da, natürlich musst du absprechen, auch in einem Gesamtzusammenhang, wie wollen wir es halten mit bestimmten Fragen des ethischen Lebens und so weiter. Das beschäftigt uns auch. Aber wichtig ist tatsächlich, dass wir zurückkommen auf die normalen Punkte, Jesus und wir und die Welt um uns herum, und dass wir das durchbuchstabieren. Und dann müssen wir auch in der Lage sein, das ist schwer, uns von liebgewonnenen Traditionen, du hast ja aufgezählt, was jetzt halt manchmal von außen so bedrängt an Fragestellungen, die wir auch bearbeiten müssen, aber manchmal haben wir ja Dinge, die wir extrem liebgewonnen haben, die aber von den Leuten auch nicht nachgefragt werden, weil sie dahinter auch das Evangelium nicht entdecken. Und das ist echt ein Lernprozess, und das ist gar nicht von außen getriggert oder vom Supernennen eingespielt, weil das muss jetzt mal gemacht werden, sondern da kommen die Konfirmandeneltern und sagen, also das passt nicht in mein Konzept, obwohl ich Kirche total klasse finde. Das ist übrigens, das sagen viele Leute. Und wir sind manchmal nicht bereit, unsere Verhaltensweisen so zu ändern. Der Gottesdienst findet sonntags morgens um 10 Uhr statt. fertig. Ja, ist auch sinnvoll vielleicht, aber auch nur.
Es gibt ja auch Leute, für die das halt gibt, genau. Also für die was anderes, wie jetzt so ein Podcast oder
genau.
Ein Gottesdienst um 16 Uhr nicht in ihr Leben passt.
Das ist so. Und das wir sind in einer Zeit, die tatsächlich etwas vielfältiger geworden ist in den Zugängen da drauf. Aber unsere Aufgabe wäre es auch, die anderen Zugänge im Blick zu behalten. Das Interessante ist, wir kommen auf die Basics zurück jetzt gerade. Und das muss uns klar bleiben.
Aber dennoch gehen wir in eine neue Struktur.
Ja. Deswegen, der Weinstock wird stehen bleiben. Der Weinstock wird bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil zum Glück auch nicht unsere Kraft ist, die da fließt, sondern seine. Aber der wird anders gepflanzt sein. Also das wird anders sein. Aber das ist ja nichts Unmutiges oder Depressives oder so, sondern gerade, es könnte uns Mut machen, wirklich manches, sag mal, sehr amtlich hinter uns zu lassen. Das kann auch sehr störend sein. Das wirft auch sozusagen Steine zwischen die Beziehung zu Jesus, würde ich behaupten. Aber auch das, was uns so überkommen ist, wir brauchen keine Brauchtumspflege.
Also ist das ein Appell von dir, das, was wir jetzt neu entdecken, auch, also nicht in alte Muster, hundertprozentig zurückzufallen.
Aber wir befürchten ja auch in der allgemeinen Corona-Sache, nachdem wir jetzt ja auch Sprit gespart haben, die Atmosphäre geschont haben.
Genau,
das können wir richtig loslegen. Dass irgendwann der Rollback kommen wird und dass die Jahresbilanz nicht jetzt besser aussehen wird oder sagen wir so wie letztes Jahr, sondern eher noch schlechter, weil danach, ich sag's jetzt mal, auf Teufel komm raus, in die Luft geblasen wird. Und das ist, deswegen habe ich manchmal den Eindruck, ob das zur Haltung wird, aus der wir klug werden, das kann ich noch nicht sagen. Aber vergessen werden wir es ganz bestimmt nicht. Und spätestens du wirst in deinem Presbyterium und anderen Zusammenhängen in der Kirche sagen, halt, das haben wir doch mal so gesehen. Könnten wir das nicht weiter versuchen?
Ich glaube, wir geben uns Mühe, ne?
Wir geben uns extrem viel Mühe, ja. Es ist immer nur eine Ressourcenfrage am Ende des Tages, aber da, jetzt haben wir ja durch die Corona-Zeit haben wir genug Ressourcen frei und das stecken wir ja alles momentan in diese neuen Medien und neuen Modelle und so weiter und so fort und sind da sehr froh mit.
Und haben auch, also, das jetzt mal Werbung zu machen, wir haben auch gute Rückendeckung aus dem Presbyterium.
Auf jeden Fall.
Die gehen den ganzen Weg und Ideen, die gerade wir beide im Moment so haben,
die ganzen Hirngespinste mit. Ja, ja. Leidend einmal, nein.
Das ist echt cool.
Das finde ich auch wirklich toll, dass das hier so funktioniert.
Aber auch, dass die Gemeinde das so mitträgt, das finde ich toll. Lasst uns doch noch mal eben wieder Musik hören, und zwar das Wochenlied EG 432, Gott gab uns Atem, wieder von Harald Sieger.
Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehen. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir feststehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen.
Wir haben, lieber Michael, und wenn du unseren letzten Podcast gehört hast, und das hast du, du nickst gerade, weißt du, dass wir eine Aufgabe der Woche haben. Und vor 14 Tagen, war Stefan Thünemann da und der hat die Aufgabe für dich gezogen. Oh. Und die lautete, wenn du 1 Million Euro hättest, die du in deinem Viertel ausgeben dürftest, wofür würdest du sie einsetzen?
Mein Viertel ist das Quartier Radewig in Herford, da wohne ich mit meiner Familie und da gibt es jetzt drei Ideen, die ich hätte. Die erste ist, die Stadt Herford plant das OWL-Forum irgendwo hinter der Bahn. Es könnte aber auf dem Gänsemarkt stehen. Gebe ich zu den 100.000, die nötig sind, damit es auf jeden Fall gebaut werde, wird 1.000, 1 Million dazu und reiße den alten C&A ab und dann steht da die Konzerthalle demnächst. Wäre eine Möglichkeit. Die andere ist, zwischen unserem Haus und der Sparkasse fließt die A und das ist ein schöner grüner Streifen mit Bäumen, könnte man innerstädtisch, das ist fast ein kleiner Wald teilweise, könnte man das ein bisschen aufforsten und ein bisschen einen schönen Spot setzen. Aber da ist auch die Stadt in Planung überhaupt schon so dran, braucht es eigentlich auch nicht. Um die Ecke ist die Recyclingbörse und ich sehe Leute, die da verkaufen und kaufen und zusammen Sachen da zusammenbringen und Tag für Tag dort den Laden jetzt wieder auch ziehen können. Und sehe manche Menschen, wo ich auch weiß, welches Schicksal die haben und würde tatsächlich das in unsere sozialen Richtungen, Einrichtungen wie den Mittagstisch und anderes hineinstecken und sagen, da ist das Geld gut aufgehoben.
Du, lieber Simon, ich weiß, du wohnst in einer ganz anderen Stadt.
Genau,
ich wohne in einem spannenden Viertel.
Spannend, ja genau. Ich weiß, ihr wisst das ja schon, ich wohne in Bielefeld-Mitte, direkt gegenüber von der Stadthalle. Ist ein heißes Viertel, wie man so schön sagt, sagt die Polizei auch. Die fährt ja sehr viel durch. Ich bin da hingezogen, weil die Bahnhofsnähe für mich entscheidend war und habe erst später gemerkt, in was für ein Nest ich mich da gesetzt hätte. Aufforstung fand ich sehr gut. Ich glaube, das Erste, was das Viertel braucht, sind Bäume tatsächlich. Also es gibt ein paar grüne Streifen, aber viel zu wenig. Da wohnen wahnsinnig viele junge Familien mit kleinen Kindern, die aus, wie man heutzutage sagt, einkommensschwachen Strukturen stammen und die haben nichts an Naherholungsgebiet tatsächlich. Es gibt irgendwie einen alten, siffigen Spielplatz, wo Spritzen rumliegen und so weiter und so fort. Das wäre irgendwie das nächste Projekt. Und ansonsten würde ich das, was dann auch immer übrig bleibt, von meiner Million in die Stadtteilarbeit stecken. Das ist das Ostmann-Turm-Viertel. Und die sind da schon relativ organisiert, brauchen aber Geld für jede Menge sozialen Projekte. Ich wohne eigentlich sehr gerne tatsächlich. Also da wohnen wahnsinnig viele nette Menschen, aber so ein bisschen mehr Geld für soziale Projekte wäre da mit Sicherheit nicht vergeudet, sondern an der richtigen Stelle. Und da würde dann alles andere reinfließen. Aber als Erstes hätte ich gerne einen Baum, unter den ich mich mit dem Buch setzen kann. Das wäre meine Priorität tatsächlich an dieser Stelle.
Es gibt ja sonst viel Grün in Bielefeld, aber da
nicht. Da halt genau nicht. Ich muss immer in den Ravensberger Park gehen, was auch geht, aber ist wieder ein Stück, ja.
Also ich wohne zwischen, also ich weiß immer noch nicht, wie hier die ganzen Stadtviertel halt heißen, wobei Radewig kenne ich, weil da habe ich meine Stadtführung gemacht, als ich gerade hierher gezogen bin. Ich wohne zwischen Marienkirche und dann weiter einen Berg hoch, aber noch nicht Neustadt und auch nicht Schwarzmoor. Also keine Ahnung, wie das heißt. Das kann mir ja sonst auch mal jemand schreiben, wo ich da genau wohne.
Wenn du deine Straße nicht verraten willst, kann ich es dir nicht sagen.
Okay, ich verrate es dir hinterher.
Du könntest ja rauspiepen.
Aber ich würde auch, also glaube nochmal Geld reinstecken, irgendwie in mehr Natur für den Stadtteil, aber ich finde es auch gar nicht so ungrün bei uns. Geld in Spielplätze. Und ich komme aus einer Gemeinde, die hatte ein Suppenküchenprojekt und hat jeden Sonntag eine Suppenküche aufgemacht. Und in ein ähnliches Projekt, glaube ich, gibt es in Herford auch. Dort ist da gerade schon was an. Ich würde auch, glaube ich, viel Geld da rein geben in einfach soziale Projekte, die in der Stadt einfach laufen, für Familien, für Einzelne, für Bedürftige. Genau. Aber Michael, ich sehe schon, du hast schon die neue Aufgabe für den nächsten Gast oder Gäste sind es ja sogar.
Zwei, genau.
Sind ja sogar zwei, genau. Welche Aufgabe hast du gezogen?
Genau, ich habe eine frische Karte gezogen, da steht drauf, achte heute besonders darauf, welche Sprachen du wahrnimmst. Welche Sprachen werden auf der Straße, beim Einkaufen, auf deiner Arbeit, beim Sport gesprochen? Was reden die Menschen wohl? Welche Sprachen sprechen Christinnen und Christen in deiner Stadt? Spannend. Also es ist ja ein bisschen vorpfingstlich, das Thema, ne?
Total. Stimmt, da ich weiß, dass Ehepaar Wagner sich diese Folge anhören werden, kann ich nur sagen, liebes Ehepaar Wagner, das ist Ihre Aufgabe für die nächste Woche oder übernächste Woche, wenn wir uns dann sehen in diesem Podcast.
Mal, ja. Für Rogate.
Für Rogate, genau. Simon, wollen wir noch mal eine Runde beten, bevor wir aufhören?
Genau, wir gehen ganz steil auf die Stundenmarke zu, sind wahrscheinlich schon drüber, deswegen nur ganz knapp. Guter Gott, himmlischer Vater, deine Schöpfung ist es, zu der wir gehören und die uns am Leben erhält. Wir bitten dich, schenke uns den Blick dafür und ein starkes Herz, dass wir deine Schöpfung bewahren und erhalten, unseren Mitmenschen in Liebe und Gutmütigkeit begegnen und so mitbauen an deinem Weinstock und deinem Königreich. Wir bitten dich auch für die Kranken und Schwachen unserer Gemeinde und dieser ganzen Welt. Diejenigen, die in Angst leben und um ihr Leben fürchten, die in Behandlung sind und der Ungewissheit ins Auge schauen müssen. Sei du bei ihnen. Stärke ihren Rücken und schenke ihnen ein festes Herz voller Mut für die Zeit, die da kommt. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Amen. Amen. Damit sind wir dann durch mit dieser Folge, der zweiten Folge, Lebenszeichen. Ich finde es wichtig, jetzt erst einmal Danke zu sagen. Zuallererst unserem Gast Michael Krause. Danke, Michael, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Dann möchte ich Danke sagen an Simon, dass du wieder dabei warst, aber auch an die Musiker Harald und Daria. Harald, der das Wochenlied gespielt hat und den Einspieler vorhin und auch den Ausklang, den wir gleich nochmal hören werden, gespielt hat. Daria, die das Intro komponiert hat und gespielt hat. Vielen Dank an Gunther Scheding, der das Evangelium eingelesen hat. Und wie immer, das letzte Wort hat der Gast.
Ich danke euch ganz herzlich für diese wunderbare Möglichkeit, meinen ersten Podcast mitsprechen zu dürfen. Das fand ich richtig klasse. Und ich freue mich einfach über, wenn wir über unseren Glauben ins Gespräch kommen können. Das ist das als Anregung vielleicht auch an die, die zuhören, über das zu reden, was das ist. Und auch genau diese Fragen zu stellen. Was lese ich da eigentlich und wie verstehst du das? Total klasse. Vielen Dank dafür.
Segnet uns so.